SRF 1.
Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Ja, ganz herzlich willkommen zur SR1 Tagsendung an diesem Sonntagmorgen, heute aus dem Theater Taburettli. Und herzlich willkommen meine beiden Gäste. Ich darf vorstellen, Caroline Fuchs, Sexberaterin im Blick und Psychologin. Und Roger Schawinski, Schweizer Medienpionier und Unternehmer heute. Schön, wirklich schön, dass Sie beide hier sind. Zwei Menschen, zwei Leben, die wir heute in diesen 50 Minuten kennenlernen. Auf der einen Seite die Polizistentochter aus Zug, die heute die meistgelesene Sexkolumne von der Schweiz im Blick schreibt. Und auf der anderen Seite der Spross aus einer Familie von armen jüdischen Einwanderern aus Polen, der zum erfolgreichsten Medienpionier in der Schweiz geworden ist in den letzten Jahrzehnten. Roger Schawinski, für einmal selber Gast jetzt in einer Talkshow an diesem Sonntagmorgen. Sonst bei der Fernsehtalkshow am Montag oben selber Gastgeber. Für eine ganz grosse Bandbreite von Gästen, von Christoph Blocher bis Bachelor Vujo Gavric zum Beispiel, oder? Caroline Fuchs wäre ja auch mal jemand für die Sendung.
Ja, absolut.
Die Frage wäre, ob sie wird kommen.
Aha, ja, würde sie kommen.
Jetzt muss ich schon fast das Versprechen abgeben, so früh am Sonntagmorgen. Ja, das können wir uns mal überlegen.
Okay. Dann gehen wir auf jeden Fall die Frauenquote wieder mal auf, bei Schawinski.
Schwierig, Frauenquote überhaupt schwierig in allen Medien, aber mir irgendwie macht man es zum Vorwurf. Ja. Aber wenn man rumschaut, so in politischen Talkshows, nicht nur in der Schweiz, auch in Deutschland, leider, die Frauenquote ist noch nicht so hoch, wie man sie würde.
Elisabeth Kopp, Ende November oder Anfang November, ist die letzte gewesen, die selber kam. Sonst gibt es ja schon Frauen in der Schawinski-Sendung, oder?
Ja, es gibt klar. Und es ist auch eine Planung für nächste oder übernächste Woche.
Okay. Sie lernen sich beide kennen in dieser Stunde, machen nachher noch ein Speed-Interview. Das machen wir. Beide haben 120 Sekunden Zeit füreinander. Ein Quickie quasi. Und wir haben Fragen aus dem Publikum, die wir auch im Verlauf dieser Sendung anschauen. Caroline Fuchs, Problem, wo Sie jeden Tag helfen, wo wir alle lesen, liest man jeden Tag im Blick. Schlagzeilen wie die: Mein kleiner Penis hat alles kaputt gemacht. Oder gerade diese Woche die Frage: Wo steckt das verlorene Kondom? Was für Leute? Ich meine, was für Leute sind das, die hier schreiben?
Zum Kondom vielleicht noch, das war wirklich ein Gassenhauer.
Also das hat wirklich
Ich glaube, es sind sehr viele Freudentränen vergossen worden, wie viele Klicks das gegeben hat.
Top 5, oder? Also ja. Die Frage ist, hat es unter Top 5 geschafft bei Blick.ch?
Ja. Genau, und der Nachfolger ist dann ähnlich gut gelaufen mit den gängigsten Sexunfällen. Also das hat brennend interessiert.
Also man merkt es auch heute im Taburettli, wir haben noch nie so viele Leute gehabt.
Ich hoffe nicht, dass es um verlorene Kondome geht.
Aber da gibt es ja auch echte Beziehungsprobleme, wie zum Beispiel, sie kuschelt nur noch mit den Kindern, da tut sich fast ein Abgrund auf. Also da frage ich mich dann, wo ist die Grenze zwischen der Briefkastentante auf der einen Seite, wo eben bei einem Kondom kann helfen kann, das verloren gegangen ist, und der echten Psychotherapeutin, oder? Weil das ist ja ein ganz anderes Verhältnis.
Also der Briefkastentante-Titel, den trage ich eigentlich sehr bewusst und mit grossem Stolz. Ich habe mir das selber auch so ein bisschen auferlegt, weil das eigentlich sonst niemand getraut hat zu sagen, weil das, was ich mache, ist extrem weit weg von einer Psychotherapie. Also ich sage oft, dass man ein Bild haben von meiner Arbeit, ich komme mir vor, dass ich so an einem Tisch sitze und vor mir ist eine lange Schlange von Leuten, die mit kaputten Brüllen kommen, und dann mache ich mit Klebeband da Brüllenbügel wieder anmachen und Stege wieder zusammenleimen, dass die mal durch den Tag kommen. Aber ich habe keine neue Brille selber und ich kann auch nicht wissen, was flicken, was schon seit Jahren oder Monaten kaputt ist. Also es ist sehr etwas Punktuelles, ein erster Schritt, aber sicher kein Psychotherapie.
Aber das ist eine Frage, die zum Beispiel aus dem Publikum kam, ist heute auf meinem Zettel. Die Frage: Sind die Fragen echt?
Das ist für mich in dem Sinne eine schwierige Frage, dass ich weiss und mir sehr bewusst bin, dass es auch nicht echte Fragen unter denen hat. Okay. Ich weiss, es gibt ganze Bürogruppen, die meine Kolumnen lesen und sich dann einen Sport daraus machen, in eine Frage schicken, die publiziert wird. Für mich ist es ein bisschen ein Wunschthema, weil ich muss das verdrängen, weil ich muss jeden genau gleich ernst nehmen. Klar, wenn jetzt etwas völlig unplausibel ist, dann ich tue das auch, ich gehe dem nach, ich recherchiere, also ich lasse mich nicht, wenn es ganz dumm geht, hoffentlich nicht für blöd verkaufen. Aber wenn es eine plausible Frage ist, dann ist mir das gar nicht so wichtig, ob die echt ist oder nicht. Aber alles, was kommt, ist so zugeschickt worden.
Okay, aber nochmal, was sind das für Leute, die schreiben?
Für mich ist es spannend und eigentlich schön an meiner Arbeit, dass das extrem vielseitige Leute sind. Also ich habe dann immer nur so staccato-artige Informationen. Ich weiss Alter, ich weiss Geschlecht, wobei ja dort auch, also so behaupten wir einfach mal, man sei männlich und 32, wenn man mir schreibt oder was auch immer. Aber ich komme über ganze Altersspannen, komme ich Mails über von 14 bis 94.
Und 94? Okay, was sind das für Fragen von einem 94-Jährigen?
Da dort oben die Luft ein bisschen dünn wird und dann nicht mehr so viele Fragen 90 plus reinkommen. Also es sind vielleicht altersbedingte Fragen, die dort kommen. Irgendwie vielleicht, wenn es mit der Sexualität halt nicht mehr so gut klappt. Ja. Aber es ist sehr gemischt. Und was mich besonders freut, am Anfang hat es einen grossen Männerüberschuss gegeben, oder einfach viel mehr Männer. Also wir sind auch mehr Männer, die dann zu mir kommen, mindestens schriftlich. Und mittlerweile hat sich das recht ausgeglichen. Und das ist für mich ein grosses Kompliment, weil ich das Gefühl habe, ich mache Frauen und Männer entweder gleich glücklich oder gleich verrückt.
Sind das alles die Männer, die in der Beziehung dann eben nicht über Sex reden, sondern quasi der Caroline Fuchs eine Mail schicken lieber als mit ihrer Freundin.
Naja, man hat dann so Theorien, aber ich glaube schon, dass Frauen eher in einem Netzwerk eingebunden sind, wo sie eher bereit sind, mal etwas zu fragen. Manchmal vielleicht sogar zu viel. Es gibt dann den Effekt, wo die Frauen fragen fünf Freundinnen, als dass sie mal ihren Partner würden konfrontieren. Das macht mich dann auch, da muss ich auch schwer seufzen. Und Männer sind da sehr praktisch, sehr frisch und denkt mal, okay, da gibt es eine Sexberaterin, ich habe eine Sexfrage, also frage ich die einfach mal.
Und als Projektionsfläche, also eine junge, attraktive Frau, ich meine, wir sind immer mit Fotos abgedruckt im Blick, oder es wird ein bisschen zelebriert, oder? Die junge, attraktive, adrette, gescheite Frau, die auf jede Sexfrage eine Antwort weiss. Also da gibt es auch Avancen via Mail, wo man sagt, jetzt habe ich mir anvertraut, könnten wir uns nicht einmal auf einen Kaffee treffen?
Ja, das gibt es schon. Für mich ist es eher ein bisschen lästig. Also irgendwie natürlich ist es auf der einen Seite schön, andererseits, ich bin dort als Fachperson, als Berufsperson und nicht als Privatperson und habe entsprechend auch kein Interesse an irgendwelchen privaten Diskurs im Sinne von, natürlich ist es immer privat, wenn man mit diesen Themen
mit mir... Es gibt einen Mailkontakt, also genau. Das gibt Fragen und Antworten, also einmal zwei, dreimal hin und her, wenn es mal eine Rückfrage gibt.
Aber ich gehe auch nicht für Beratung, es gibt kein Treffen, ich gehe mit niemandem Kaffee trinken. Ich muss dann einfach sehr schnell mit einem sehr klaren Enttäuschungshammer kommen.
Relativ klar. Und der heisst, Caroline Fuchs ist fest und glücklich liiert.
Das ist so, ja.
Genau. Also, dass man das auch geklärt hat für die Nation und für das Taburettli hier. Wer bin ich? Die Autobiografie von Roger Javinski. Titel basiert auf dieser schon fast legendären Frage. Seit ein paar Jahrzehnten, wer sind Sie? Am Anfang von der Sendung an Gast in der Sendung. Die Frage, ist das eigentlich Ihre Erfindung gewesen?
Es war einmal eine Idee und es hat sich einfach irgendwie durchgesetzt. Es ist die Frage aller Fragen, die schwierigste Frage, die Frage, die wir uns alle stellen, vielleicht sogar fast jeden Tag stellen. Und wir suchen Antworten darauf. Und das ist immer der ideale Ansatzpunkt, um dann weiterzugehen. Meistens hat es irgendein Adjektiv oder irgendein Zögern in der Antwort von meinem Gast, wo ich dann weitermachen kann. Und in dem Sinn, glaube ich, gehe ich mit dieser Frage gerade ins Zentrum von dieser Person, die vor mir sitzt.
Eben, gestern haben wir so gefühlt die 20 Sekunden Zeit, bevor sie unterbrochen werden.
Höchstens.
Und dann selber haben sie sich aber 400 Seiten Zeit genommen für das, oder?
Ja, Zeit genommen. Ich kann einfach denken, sie wollen mir die Frage stellen, wer sind sie? Und dann denke ich, schreibe ich ein Buch.
Nein, genau.
Und
genau.
Man kann es nachlesen.
Genau. Trotz, ist es nicht kürzer gegangen als 400 Seiten?
Ich war selber überrascht gewesen. Also, als ich angefangen habe, ich bin einer, der nicht so wahnsinnig planen kann und planen tut. Und habe angefangen zu schreiben und das Konzept hat sich erst dann ergeben. Und dann bin ich selber überrascht gewesen, was ich alles erlebt habe. In all diesen Jahren, wo ich war, was für Leute ich getroffen habe. Und jemand hat mir letztens gesagt, das ist ja wie bei Forrest Gump oder der 100-Jährige, der aus dem Fenster sprach. Der ist immer am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt. Ja, und auf eine Art und Weise, wo ich dann das selber irgendwie wirklich analysiert habe, hat mich das wirklich verblüfft.
Was ist, also wenn wir jetzt drei Schlüsselmomente würden rausnehmen, sage ich, ist es relativ schwierig. Sehr wahrscheinlich irgendwann in Kalifornien mal etwas, wo wo man als junge, oder wo sie als junge Teenager 1967 Summer of Love San Francisco erlebt haben, dann natürlich Piratensender, vom Pirat zum Medienunternehmer. Ja, und dann, ich weiss nicht, es gibt vielleicht noch etwas später im Verlauf der Sendung, eine tragische, schicksalshafte Liebesgeschichte, die wo sehr berührend ist, da kommen wir sicher noch drauf. Aber was ist Ihr Schlüsselmoment in diesen...
Es gibt keinen Schlüsselmoment, ja, sondern es ist eine Folge von Sachen, die mich immer weitergebracht haben. Ich meine, zum Beispiel San Francisco 1967 bin ich dort angekommen und habe Leute getroffen und gesagt, wer sind ihr? Dann haben gesagt, hey, we are hippies. Dann habe ich gesagt, Hippie habe ich noch nie gehört. Was ist das? Hey, go to Haight-Ashbury and there you will find the people. Bin ich angegangen mit grossen Augen als 21-jähriger Student, weil ich dort kann Amerika-Reise machen konnte. Ich fand, das ist so interessant, so spannend, das muss ich allen Leuten mitteilen in der Schweiz. Ich habe so ein einen missionarischen Drang, bringe ich nie weg.
Ja, was?
Ja, das ist grausam. Und dann habe ich so meinen ersten Artikel geschrieben. Mein erster Zeitungsartikel war über die epochale Bewegung der Hippies. Ist dann in der Tat mal noch grossformatig, jeder Bezieher grossformatig im Weltwoche gekommen. Unter dem Titel «Die blaue Blume von San Francisco».
«Die blaue Blume von San Francisco». Ja. Und das heisst, dann sind Sie auch richtig eingedrungen in das...
Ein bisschen.
In
also, jetzt hat sich dann gestanden, so im Vorspann. Er war einige Monate dabei, es sind 3 Tage. Aber das habe nicht ich geschrieben. Also, das hätte ich auch nie geschrieben.
Was haben Ihre Eltern gesagt? Also, haben die begriffen, was Sie hier gerade erleben in San Francisco oder in
Amerika? Überhaupt nicht. Aber sie haben alles mit grossen Augen zur Kenntnis genommen. Alles, was mit mir passiert ist, ich bin der Erste in der Familie, der eine Matur gemacht hat. Da habe ich einen Doktor gemacht, dann als Radio gegründet und als Fernsehen. Sie hat dann immer mehr Angst bekommen, mich und vor allem meine Mutter gesagt, du musst schauen für deine Gesundheit, das ist das Wichtigste. Und da hat sie natürlich absolut recht gehabt. Und ich bin also wirklich ein geliebtes Kind gewesen, von Anfang an. Ich habe also das Glück gehabt, was leider nicht alle Leute haben. Und habe mich geborgen gefühlt, vor allem am Anfang an. Und das hat mir vielleicht gewisse Sicherheit gegeben, Sachen zu machen, die sich andere vielleicht nicht so getraut hätten.
Da treffen ihr euch beide. Ich glaube, Sie sagen auch von sich, Karin Fuchs, Sie haben eine ganz glückliche Kindheit gehabt. Aber jetzt, bevor wir zu dem kommen, ich habe es gesagt, Sie haben die Autobiografie von Moshe Javinsky nicht gelesen, vielleicht extra nicht gelesen, oder?
Nein, sehr bewusst nicht gelesen. Ich finde das unangenehm, wenn man noch mit hinkommt, an ein Treffen und dann weiss der eine so viel mehr vom anderen. Für mich gibt es nicht 400 Seiten zum Lesen. Habe ich extra nicht gelesen.
Gut, jetzt haben Sie 120 Sekunden Zeit. Ich habe einen kleinen Gong hier. Machen wir richtig. 120 Sekunden ab dem Gong. Karin Fuchs quasi im Ring für ein Quickie mit dem Roger Javinsky. Zeit läuft. Ab jetzt.
Ich möchte wissen, für was Sie kommissionieren.
Einfach Sachen, die ich gut empfinde oder die ich gut erlebt habe. Beispielsweise habe ich mal so ein bisschen spirituelle Erfahrungen gemacht in Kalifornien, Jahre später. Und dann bin ich dann gekommen und meinen Mitarbeitern gesagt, das müsst ihr auch erfahren. So toll, das tut euch das Bewusstsein erweitern. Hat dann meinen Coach von Kalifornien einfliegen lassen und habe es natürlich freiwillig gemacht. Und die, die schon ein bisschen offen gewesen sind, die sind gekommen, das Seminar. Und die, die es am meisten nötig haben, natürlich nicht. Weil man kann nicht, Spiritualität kann man nicht verordnen. Habe ich dann herausgefunden und habe das auch so zu
können. Also, da könnte Brother Roger quasi noch vor der Tür stehen, bei jemandem daheim.
Nein.
Das, so weit geht es nicht?
Nein, überhaupt nicht.
Okay. Was ist das wichtigste Kapitel in der Biografie?
Ich kann das auch nicht sagen. Ich komme verschiedene Rückmeldungen über. Vor allem sind es, glaube ich, die privaten Sachen. Die privaten Sachen, neben all dem, was man eben über die Öffentlichkeit präsentiert. Ich werde als Medienperson wahrgenommen, als der kritische Interviewer, der die frechen Fragen stellt. Und in diesem Buch gibt es noch ganz, ganz andere Seiten von mir. Und ich bin da, glaube ich, ziemlich offen. Ich habe das Gefühl, auch da wieder, nicht missionieren, aber vielleicht ermutigen, dass andere prominente Leute nicht nur über ihre Erfolge schreiben, nicht nur über ihre Niederlagen, sondern auch noch über ihr Privates. Weil eben, man will ja erfahren, was haben andere Leute für Rückschläge gehabt, für Schicksalsschläge gehabt, etc. Und da habe ich mich ziemlich weit geöffnet, habe ein Risiko genommen und bin immer noch nicht sicher, ob es gut ist oder nicht.
Was ist das, die erste Reaktion? Hat es sich gelohnt?
Ich glaube schon. Also die Leute sind wirklich, also wenn ich das so darf sagen, sie brauchen meistens ein Adjektiv, berührt. Und das ist eigentlich das Tollste, wenn man Leute kann berühren mit etwas. Weil in den Medien ist ja das meistens sehr oberflächlich, es kommt und es geht und man ist selber nicht involviert. Aber wenn man die Leute kann berühren mit Inhalt und mit Beschreibungen, dann ist, glaube ich, das Ziel erreicht.
Genau, 2 Minuten. Perfekt. Applaus für Karin Fuchs. Super! sie vor. Und ich habe das gesagt vor zwei Tagen. Ich fand so eine lustige Sache. Sie gesagt, es wäre wie wenn sie mit dem George Foreman dürfte im Boxtraining sein, oder? Ja. Ist gut gegangen. Super.
Also ich habe es einmal überlebt. Nase ist noch ganz.
Nase ist noch ganz. Gut. Ich meine, die Gelegenheit müssen wir jetzt dem Roger Schawinski natürlich auch geben. Und die Zeit läuft ab jetzt.
Als Sexberaterin, wie viel Mal am Tag denkt man an Sex?
Unzählige Mal. Also ich könnte es nicht beziffern, ganz oft.
Und ist das irgendwie erfrischend, beglückend oder ist das irgendwie langsam ermüdend dann?
Es ist beides. Ich glaube, viele Leute sind nicht bewusst, für mich ist das sehr Arbeit. Also es ist sehr strukturiert. Das hat auch nichts mit mir und nichts mit meiner Sexualität zu tun. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Geheimnis vom Psychologenberuf, dass man da sehr privat irgendwie auf eine strukturierte Art abhandelt. Und für mich ist es halt einfach auch nur ein Job, auch wenn sich das, wo ich sehr ernst nehme und sehr gerne mache, aber es ist einfach nur ein Job auch.
Wie ist es für Ihren Partner, wenn er mit Ihnen zusammen ist? Hat er dann immer auch das Gefühl, jetzt übt sie gerade. Jetzt wollen sie noch etwas herausfinden. Nicht nur theoretisch, sondern auch noch praktisch.
Die Frage komme ich in gewissen Schattierungen sehr oft über und ich block sie drum ab, nicht weil ich nicht will ausrufen, aber ich kann das nicht beantworten. Das müssen wir an ihn fragen.
Sie haben ihn nicht gefragt und sie können nicht
Caroline aufschreiben.
Ja, ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass der auch das Gefühl hat, ich muss jetzt gewisse Leistungen da erbringen, die über dem Durchschnitt sind. Sonst hat sie das Gefühl, das halte ich nicht mehr mit.
Also natürlich muss er Leistungen über dem Durchschnitt erbringen. Ich gebe mich ja nicht mit Durchschnittlichkeit zufrieden.
Genau. Aber wenn es jetzt mal nicht so geigen. Wenn sie mal nicht so geigen, oder? Leuchtet dann bei Ihnen die rote Lampe schneller als bei anderen?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin ja auch ein Verfechter von schlechtem Sex. Die Leute dürfen keine Angst haben vor schlechtem Sex. Weil schlechter Sex gehört dazu. Wenn man ihn hatte, ist er abgehakt und das nächste Mal ist er wieder anders.
Okay.
Ein Statement für schlechten Sex am Schluss, das ist jetzt wirklich überraschend. Hätte ich jetzt so nicht gedacht.
Ja, es ist so ein bisschen in diesem Bereich. Also mich wundert es ja sowieso. Ich kenne jetzt auch Ruth Westheimer, die das ganze Genre eigentlich weltweit entwickelt hat. Also Amerika, Dr. Ruth etc. Und ich habe mich immer wieder gefragt, wie kann man eigentlich um ein relativ einfaches Thema und einen relativ einfachen Bereich irgendwie 30 Jahre lang Kolumnen schreiben und so. Und ob das nicht wahnsinnig ermüdend ist. Ich habe noch keine Antwort bekommen auf das.
Für mich, ich denke, es präsentiert sich halt an der Oberfläche sehr, sehr einseitig. Ich werde immer gefragt, ja, die Frage hat doch die Martha schon beantwortet und Eliane auch. Das stimmt insofern. Man muss aber sehen, dass die Mails, die ich überkomme und die Mails, die ich zurückschreibe, das ist gerade sehr viel differenzierter. Also der Einzelfall, den ich den Einzelfall um Einzelfall bearbeite, der ist in sich immer wieder spannend. Aber ja, ich bin... Ruth ist 86, 87. Ja. Ich kann ja noch nicht die Erfahrung vorweisen. Vielleicht in zwei Jahren schmeiße ich alles hin und gehe auch zu den Hippies, weil ich es nicht mehr kann sehen kann. Ja, wer weiß.
Ich würde gerne ein bisschen zu Ihren Wurzeln zurückgehen. Ihr Vater, Roger Schawinski, ist der Abraham Schawinski, ja. Sohn von jüdischen Einwanderern aus Polen. Die sind, glaube ich, genau vor 100 Jahren, 1914, genau hierher gekommen. Ja. Textilvertreter unterwegs gewesen. Was haben Sie von ihm mitbekommen, von ihm gelernt, von Ihrem Vater?
Also ich habe das im Buch ziemlich detailliert beschrieben und ich habe gemerkt, beim Schreiben vom Buch erst, wie wichtig das war, was man von zu Hause mitbekommt, wo die Wurzeln sind. Und der Bob Marley hat immer gesagt, you don't know where you're going to, if you don't know where you're coming from. Also wenn man nicht weiss, wo man herkommt, weiss man nicht, wo man hingeht. Und ich glaube, das trifft für alle Leute zu. Und darum war das für mich auch unglaublich spannend gewesen. Und ich glaube, man sollte das vielleicht generell machen. Und darum würde ich das auch empfehlen. Jetzt gebe ich schon wieder irgendeinen Rat.
So ist ein bisschen an.
Sollte man machen, sich mit diesen Wurzeln zu befassen und sich überlegen, warum denke ich so, wie ich denke? Warum bin ich so eingestellt? Aber es ist natürlich, wenn man Minorität ist, hat man natürlich eine, allgemein, glaube ich, eine grössere Sensibilität für das, was um einen herum passiert, was mit einem selber passiert. Man muss sich immer definieren, auch in Bezug auf die Mehrheit. Und das war eigentlich etwas gewesen, eben das, die Grundsätze von Toleranz, dass man Minderheiten muss beachten, man muss sie schützen, man soll sich nicht auf die Seite der Mächtigen stellen, sondern immer schauen, dass es eine gewisse Gerechtigkeit gibt in der Gesellschaft.
Ist jetzt auch ein bisschen der Funke zum Kassenschutz, sind so die Froschperspektiven von unten nach oben, zu den bösen Unternehmen oder Leuten, die jemand anders über den Tisch überziehen. Ist das?
Unter anderem, oder? Ich meine, dazumal ist es ja meistens links gegen rechts gegangen, oder? Und ich habe mich dort im 68 nicht auf eine Seite gestellt. Ich war immer ein kritischer Bürger. Aber die Auseinandersetzung zwischen den schwachen Konsumenten und den starken Produzenten, die vor 40 Jahren, das war vor 40 Jahren, dem, als ich den Kassensturz gegründet habe, war so eklatant, dass ich gefunden habe, dort kann ich etwas tun für die Gesellschaft, um ein gewisses Gleichgewicht anzustellen. Und wie man sieht, das ist also heute immer noch notwendig. Es ist immer noch die erfolgreichste Sendung im Schweizer Fernsehen.
Was für einen Bezug haben Sie? Ja, es gibt es immer noch, oder? Nach 40 Jahren. Was haben Sie für einen Bezug zu Ihren Wurzeln, zu Polen? Sie schreiben darüber, Sie waren mal dort gewesen.
Meine Großeltern sind eben von Polen. Ja. Übrigens, der Bruder von meinem Großvater ist nach Basel gekommen. Zuerst war vorher da, sie hat sich schon ein bisschen integriert. Und als dann der arme Verwandte aus Polen kam, hat er gefunden, der will jetzt nicht in die Nähe, hat ihn nach Chur geschickt. Und ein bisschen weit weg. Und dort ist dann mein Vater geboren. Und also ich habe natürlich eine sehr starke Beziehung zu meinen jüdischen Wurzeln, aber nicht zu Polen. Weil Polen ist das Land, wo meine Großmutter immer erzählt hat, Polen, das ist das Land, wo man uns verfolgt hat, das Land, wo all das Schlimme passiert ist. Und ich bin so dankbar meinen Großeltern, dass sie so klug sind und so Glück hatten, dass sie genau vor 100 Jahren, also direkt vor dem Ausbruch vom Ersten Weltkrieg, nachher sind die Grenzen zugegangen, nicht irgendwo hingegangen sind, sondern in die Schweiz. Weil wenn sie das nicht gemacht hätten, würde es mich wahrscheinlich nicht geben.
Warum denn sind sie eigentlich in die Schweiz gekommen? Was hat sie? Also ist das der Onkel, der schon da war?
Genau. Und das ist übrigens der Sohn von dem Onkel, ist der Xanti Javinski, der ein berühmter Künstler geworden ist, unter anderem beim Bauhaus etc. Also auch beiträgt hat etwas zur Kultur und zur Gemeinschaft da, jetzt gerade auch in Basel.
Ihre Mutter beschreiben Sie als überbesorgte jüdische Mama.
Ja.
Was heisst das?
Gut, die meisten Mütter sind überbesorgt.
Aber ja, das haben wir ja alle, oder?
Stereotyp ist ja dort noch ganz speziell, wo einfach immer sich um Kinder sorgt. Es gibt nichts anderes. Ich muss sagen, mein Vater hat mich mit Philosophie, mit Psychologie, mit allen Sachen, mit Informationen hat er mich irgendwie bekannt gemacht. Meine Mutter hat sich einfach nur gekümmert und hat uns das Gefühl gegeben, dass es uns gut gehen soll. Er hat immer Angst gehabt, mich und um meine Schwester. Und dann war es die Gefahr, dass man dem hätte angehen können. Und ich musste eine Differenz machen zwischen dem, was ich für gut gefunden habe und dem, wo ich gesagt habe, nein, ich mache meinen eigenen Weg. Und darum habe ich dann mal mit 13 erklärt, Mami, ich weiss, wie es geht, das Leben. Muss man von jetzt an nichts mehr sagen. Ist ein bisschen früh gewesen, muss ich sagen, im Nachhinein.
Und nachher ist es trotzdem weitergegangen. Ja klar, also es braucht zwei Wochen. Wir haben vorhin schon angesprochen, Sie sagen beide lustigerweise, Sie haben eine glückliche Kindheit gehabt. Vielleicht auch gut behütet. Carly Fuchs, da holt man natürlich noch keinen hinter dem Ofenbänkchen führen. Aber gleichzeitig sagen Sie, als Teenager haben Sie auch eine Zeit gehabt vom Zug. Also Sie haben, glaube ich, schon eine Krise durchgemacht, eine typische Teenager-Krise.
Ich war einfach sehr ein zorniger, missmutiger Teenager gewesen. Also ich habe nicht gross rebelliert, weil bei uns daheim hat es nicht zu viel zu rebellieren gegeben. Ich habe einen älteren Bruder, wir haben immer sehr können machen, was wir haben wollen und wie wir haben wollen.
Also Sie haben mit Ihrer Mutter nicht mit 13 gesagt, Mami, ich weiss jetzt, wie es läuft?
Nein, das war nicht nötig, weil meine Mutter mir mehr wahrscheinlich gesagt hat, du weißt schon, wie es läuft. Also es ist so ein tiefes Vertrauen. Wenn du das gut findest, wird es schon, also überlegst aber dann wird schon ein Grund haben. Und dann habe ich nicht viel zu rebellieren gegeben und bin dann in totale Griesgrämigkeit. Ich glaube, ich war sehr ein zorniger Teenager. Zornig. Also einfach so, ich war einfach scheiße drauf, auf Deutsch gesagt.
Okay.
Ja, ich habe auch, also es war eine Phase, in der ich nicht viel reingepasst habe in meinem Leben. Und,
also der Bezug war wirklich Ihre Familie, weil sie, also es klingt so, wenn Sie absolute Aussenseiter auch in der Schule, Freunde gar nicht groß gehabt.
Ich glaube, das war eher noch ein bisschen vorher. Also ich war so ein altkluges Kind, glaube ich.
Oh ja, die hat mich nicht so gerne.
Genau, vielleicht ein bisschen frühreif, jetzt nicht im sexuellen Sinn, weil das viel mit mir assoziiert wird, aber ich habe es genossen, mit Eltern zusammen zu sein, irgendwie den Input zu haben, was mich dann für Gleichaltrige nicht so angenehm gemacht hat.
Und Sie sind ein übergewichtig?
Ja, ich bin ganz dick gewesen. Also ich bin und eigentlich, also man stellt sich immer als so ein moppeliges Kind vor, aber ich bin wirklich stark übergewichtig gewesen. Ich glaube, im Schwersten bin ich 90 Kilo gewesen als Kind.
Oh, wow.
Wow.
Ja, nein, aber 90 Kilo, also das ist schon massiv.
Ja, und das hat mich dann auch physisch separiert von den anderen und irgendwie das Gefühl, noch immer zuzugehören und Teil von einer Gemeinschaft zu sein, so wie man sich wünscht, ist für mich immer ein Luxus gewesen und nicht etwas Selbstverständliches.
Und wann hat sie den Knopf aufgetan?
Irgendwo um 17, 18, also
und wieso so ein bisschen
später. Ich hatte einen ganz tollen Streit mit meinem Bruder, wo ich irgendwie in meinem Frust alles auf ihn geladen habe und er sagt sowieso die Schuld. Im Nachhinein kommt mir das als abenteuerliche Argumentation vor, aber in meinem Zorn habe ich dann das immer angelastet. Und die Tür geschlätzt im Zimmer und habe mich eingeschlossen und er ist nicht mehr von der Tür weg, bis er gesagt hat, das stimmt doch nicht, wenn du etwas ändern willst, dann kannst du es ändern. Aber du musst Verantwortung übernehmen und konsequent sein. Und das war ein riesen Schlüsselmoment in meinem Leben, dass quasi etwas, was man als unveränderlich erlebt und überzeugt ist, dass das doch nicht alles ist.
Kommen wir gerade einen Song von Jimmy Cliff, oder? You can get it if you really want. Das war eine von ihren Hymnen, oder?
Genau, aber der Song hat noch zweite Ziele. But you have to try, try and try, you succeed at last. Du musst immer wieder versuchen und erst dann kommt der Erfolg. Es ist nicht so, dass man sagt, ich wünsche mir das und dann passiert es. Und ich habe so viele Rückschläge gehabt und immer dann habe ich den Song gespielt, damals am Radio, und habe gesagt, wir schaffen es irgendwie. Und immer den Glauben, wenn es auch nur 1% Chance gibt, dass man es noch zum Guten kann wenden, dann muss man das genau machen und das anstreben und nicht aufgeben. Natürlich kann man nicht alles erreichen, ist ja ein Unsinn. Aber man kann vieles erreichen und man muss dann auch unterscheiden können, weil es ist ein Kampf, wo man nicht kann gewinnen. Und dann muss man loslassen. Und das Loslassen, das ist auch ein Element, das ich in meinem Buch beschreibe. Das ist eines vom Wichtigsten im Leben, dass man gewisse Sachen muss loslassen, die man nicht haben kann. Und das geht um Projekte, das geht um Menschen, es geht um Beziehungen etc. Und wenn man sich an Sachen festkrallt, die nicht funktionieren, dann geht man drauf. Und darum, also, das habe ich jetzt geübt und ich habe das Gefühl, auch wenn jetzt weitere Sachen passieren, die nicht so toll sind in meinem Leben, und wir leben die alle auch mit Rückschlägen und kommen mit Rückschlägen gesundheitlicher Art und so weiter auf einem zu, dass wir dann auch sagen, okay, dann lasse ich halt los.
Dann lasse ich los. Schön, das lernen wir auch von jemandem, oder? Wie mit 68 muss ich sagen, unglaublich fit.
Ja,
man hat mich ausgelernt, oder?
Ich gebe mir Mühe, ich glaube, ja. Ich beschreibe das auch im Buch, dass meine Generation, die Generation von denen, die nach dem Krieg geboren sind und dann aufgewachsen sind, wir haben alles anders gemacht als die, die vorher gekommen sind. Wir haben Musik gebracht, Rockmusik, die freie Liebe.
Sagt er mit dem Blick über zu
genau,
den Garni Fuchs, oder?
Wir haben 68 gemacht, wir haben die Umweltbewegung gemacht, etc. etc. Und wir machen auch das, was jetzt kommt, machen wir werden noch anders machen als Generationen vor uns. Und darum haben wir so spannende Leben.
Schnell einen Blick über zum Techniker. Schau schnell, ob das Mikrofon sitzt. Nutzen wir doch gerade schnell die Minute. Garnit Fuchs, Sie sind zuerst auf dem Weg, Germanistin zu werden.
Ja, ich habe es geliebt. Im Gymi Deutsch habe ich extrem gerne gehabt, zu lesen. Aber dort auch schon zu schreiben. Das war mir klar gewesen. Ja. Ich werde Deutschlehrer. Ich gehe Germanistik studieren. Bin ein Jahr an der Uni gewesen. Und dann hat mir das eigentlich auch sehr gefallen, aber ich habe kein Nebenfach gefunden. Okay. Und dann habe ich, ein Viertelsemester Geschichte sehr unglorreich gemerkt, dass ich nicht kann in Bibliotheken sitzen. Also, als ich das erste Mal Sozialarchiv Zürich von innen gesehen habe, hatte ich eine halbe Panikattacke rausgerannt und wusste, okay, ein Historiker wirst du nie. Bin in einer Psychologievorlesung. Und
das hat mehr Sexappeal gehabt.
Nach einer Vorlesung gewusst, das ist es.
Okay. Also, Sie sind studierte Psychologin, hätten gerade so gut Psychotherapeutin werden können, oder?
Genau, das wäre nochmal eine weitere Ausbildung, aber ich weiss also offiziell, von was ich
und
nicht...
Und Sie haben auch mal in der Psychiatrie geschafft.
Ja, ich habe... Also, das ist in dem Sinne ein Praktikum gsi, ja. Und ich aber immer wieder verlängert habe, den Ball zum Inventar gehört habe. Es hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich habe grosse Angst vor dem Praktikum, weil ich noch nie mit psychisch kranken Personen zu tun hatte. Und ich habe wirklich Schiss gehabt. Aber am Mittag vom ersten Tag habe ich gedacht, das ist super. Ich habe die Leute auch sehr gern in der Zusammenarbeit. Und habe dann wirklich verlängert. Bis dann irgendwann kein Praktikant mehr braucht.
Jetzt musst du zurück an die Uni.
Genau.
Persönlich auf SRF 1 mit dem Roger Schawinski und der Caroline Fuchs. Und wir haben ein paar Fragen vom Publikum hier im Taburett bekommen. Zum Beispiel die vom Heinz Stirnemann von Bern, der schreibt mit einer Frage an Roger Schawinski: In den frühen 80er Jahren haben Sie wie ich an der Via Funti in Morbio Inferiori gewohnt. Oder Sie wurden am Pool der Überbauung auf jeden Fall gesichtet. Damals war der Pizzo Propero in aller Munde. Von dort aus wurde Ihr Piratensender ausgestrahlt. Wie sehen Sie die Welt heute? Das ist eine grosse Frage natürlich. Aber bleiben wir vielleicht schnell bei dem Spirit von den 70er Jahren, wo sie dort angeführt
haben. Ende 70er Jahre war das. Ja. Das war natürlich schon spannend gewesen auf eine Art und Weise, weil das, was ich dort herausgefunden habe, nämlich, dass in Italien es kein Radio- und Fernsehgesetz mehr gibt, nicht ein anderes, sondern gar keins mehr, sondern dass jeder hat können ein Radio und ein Fernsehen machen. Für Hunde hat man müssen Hundemarken nehmen, das hat es noch gegeben. Und darum hat es 5000 Radio- und Fernsehsender gegeben, aufs Mal. Und dann habe ich einfach gedacht, da gibt es doch so hohe Berge und so. Und hat dann einen Berg gefunden. Der einzige, der sich dann erwiesen hat, der eine Bergbahn hat. Darum hat man es nicht können kopieren, was viele Verleger dann wollen. Und hat dann in die Schweiz gesagt. Also es ist vieles möglich gewesen. Und vieles ist denkbar gewesen. Aber die Möglichkeit ist jedem offen gewesen. Man hat einfach müssen die Augen aufmachen. Und ich glaube, das ist das Prinzip, dass man immer dort anschaut, wo die anderen nicht anschauen. Wenn man sagt, heute kann man ja nichts mehr machen. Und es gibt schon so viele Internetportale und so viel das und jenes. Da muss man halt vielleicht einen anderen Blickwinkel haben. Und dann sieht man ganz sicher neue Möglichkeiten. Also es ist eine gute Zeit gewesen. Ich glaube auch, meine älteren Kinder sind jetzt anfangs 30. Ich glaube, die haben es schon ein bisschen schwerer, als es wir hatten. Weil die Wirtschaft wächst nicht so, es ist nicht mehr so die Aufbruchsstimmung. Ganz klar, es ist schwieriger geworden. Aber es gibt die Möglichkeit auch heute.
Was ist eigentlich einfacher, Chef sein, Unternehmer sein heute oder der Journalist vorne an der Front selber mit dem Mikrofon? Was sind Sie lieber?
Ich bin beides natürlich. Und das ist ja eine Chance, die ich hatte und auch genutzt habe, dass ich nicht für irgendeinen Verleger oder irgendeinen Manager meine Sachen machen musste, sondern ich konnte das Produkt gestalten. Ich habe meine Radios immer nach meinem Gusto gestaltet. Ich mache das, was ich selber gerne würde konsumieren. Zuerst früher nach Radio 24, dann bin ich ja zeitlang auch bei Sat 1, dann Tele Zürich, das ist ein Lokalfernsehen, wenn ich es haben. Jetzt Radio 1, genau das Radio entspricht meinem Zeitgefühl. Und dann, wie die Jungfrau zum Kind, bin ich jetzt noch plötzlich Besitzer geworden von einem Jugendsender. Radio 105 habe ich jetzt postet vor 2 Monaten. Und ich habe als
ich postet das so schnell?
Ja.
Mit dem Portokessel oder wie?
Ja. Der Sender ist einfach zu, ist geschlossen worden. Und dort sind die Erinnerungen hochgekommen, wie es bei uns, unser Sender, Radio 24, das war 3 Mal geschlossen worden. Das konnte ich nicht aushalten. So die letzte Stunde habe ich miterlebt, wo da die Leute im Studio waren und plötzlich ist abgestellt worden. Ich habe gesagt, das kann ich einfach nicht zulassen. Und obwohl das jetzt nicht unbedingt das ist, was mir am nächsten ist, tun ich da helfen und habe den Sender gerettet, unter anderem unter grossem Zuspruch und Motivationshilfe von meiner Tochter Lea, die 16 ist, die genau die Zielgruppe ist, die meine engste Beraterin in Bezug auf Musik von 105, zusammen mit den Profis von dem Sender.
Sparen Sie sich die externen ausländischen Berater, oder? Gut. Irgendjemand hätte ja in den 70er Jahren mal das SRG-Monopol müssen aufbrechen, oder?
Finde
ich auch. Damals um DRS 1 und DRS 2 gegeben, oder?
Nein, Radio Bernemisch.
Ja, gut. Gut. Also, man
das ist aber nicht mehr Radio Bernemisch.
Nein, wir heissen schon längst nicht mehr so.
Okay.
Mittlerweile gibt es auch nicht mehr. Warum gerade Sie? Sie haben vorhin gesagt, man muss den richtigen Spot erkennen, den richtigen Augenblick, der Wind muss stimmen, das Licht, Tageszeit, was weiß ich. Warum gerade haben Sie den reichen Kartnase für
Nachhinein weiss ich es auch nicht. Es ist immer so, dass ich erkenne etwas erst im Moment, wenn ich es erkenne, ich tue es nicht planen. Ich habe dann plötzlich gemerkt, das ist eine Möglichkeit, wie ich es auch später gemerkt habe beim Fernsehen. Jetzt gibt es neue Gesetze, jetzt kann man das machen. Und das ist das. Ich eigentlich meine Neugier und glaube auch meine Offenheit, immer wieder neue Sachen zu finden. Weil die Wiederholung von der Wiederholung von der Wiederholung ist einfach nicht spannend. Und neue Sachen zu machen, das beflügelt einen. Das gibt Euphorie. Frau Fuchs, oder? Können Sie bestätigen? Das geht dann auf den ganzen Mensch. Oder? Wenn man sich so erfüllt fühlt, dann ist dann, muss man nicht einmal der Frau Fuchs schreiben, oder? Dann geht es von allein.
Ja. Das war jetzt ein Steilpass über zu der Karin Fuchs, die gar nicht weiss, was sie soll auf diesen Wortschwall antworten, oder?
Nein, es, ja, weil es kein Steilpass war, ja, sondern schon ein Goal.
Au! Oh.
Danke!
Sie stehen beide in der Öffentlichkeit, oder? Sie stehen beide in der Öffentlichkeit. Da gibt es Kritik, zum Beispiel auf ein Buch, oder? Es gibt je nachdem Kritik an der Position, das, was man macht, über Sex reden und schreiben. Wie gehen Sie mit Neid um? Weil Neid gibt es sicher, Roger Schawinski.
Also ich habe das vor allem erlebt bei Journalisten, die in meinem Alter sind oder etwas jünger, die sich immer mit mir verglichen haben. Und ich beschreibe auch Szenen im Buch, wo ich immer sehr negativ beschrieben worden bin, Kritiken bekommen im Tagesanzeiger. Ich habe dann mal den Chefredakteur und den Medienredakteur zu einer Aussprache angebracht. Das ist falsch, geht ja nicht nur Meinung, sondern echt falsche, böse Verleumdungen drin. Und dann bricht es aus dem Medienredakteur raus und sagt, hör mal, Roger, wir haben beide miteinander angefangen. Du bist jetzt mittlerweile Unternehmer, du hast viel Geld und ich bin immer noch Redakteur. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann können wir die Diskussion beenden, dann ist alles klar. Und diese Mentalität hat sich ein bisschen weitergezogen, bei gewissen Leuten über viele Jahre, immer das Gefühl gehabt, warum bin ich jetzt immer da noch Lohndiener bei irgendeinem Verlag, wo ich vielleicht auch den Chef nicht mag und der macht seine Sachen und er kann sich verwirklichen. Und als ich nach Deutschland gekommen bin, zu Sat.1, wo ich Chef geworden bin, die haben meine Geschichte nicht gekannt. Und die haben mich ganz anders behandelt, die haben mich professionell behandelt und dort sind sehr viele professionelle Medienjournalisten jeden Tag am Werk und so. Und dort habe ich das Gefühl gehabt, dort habe ich weniger mit nichts zu tun gehabt.
Aber bringt sie immer noch ein bisschen Rage, oder? Also es berührt sie.
Ein bisschen oder, schon, ja, logisch. Also, weil wenn man die Emotion irgendwie hinterher stellt und sagt, ist mir alles gleich, dann ist man doch halb tot. Natürlich freut es mich mehr, wenn sich jemand ernsthaft mit, sagen wir, mit dem Buch, das ich wirklich sehr stark gearbeitet habe, auseinandersetzt. Oder einer, der irgendwie seine Vorurteile, die er aus den Medien hat oder die er gesammelt hat in den letzten 40 Jahren, absondert, ohne eigentlich auf das einzugehen, wo neu, anders und vielleicht auch ein bisschen tiefgründiger ist, als er es bisher gehabt hat. Und dann sage ich, es ist schade.
Gar Info gesehen, Öffentlichkeit, öffentliche Person sein, wie ist das für Ihre Familie, dass Sie jetzt plötzlich so im Vordergrund stehen, jetzt in Ihrer Sendung oder eben jeden Tag im Blick mit einem Bild von Ihnen und haben Sie einfach Freude oder hat es auch mal so Fragezeichen gegeben?
Es war nie ein grosses Thema gewesen. Und soweit ich das beurteilen kann, nehmen sie das sehr locker. Auch, wo ich das, also, ich habe nicht das Gefühl, ich muss um Erlaubnis fragen, darf ich das machen, irgendwie. Ja. Und als ich das gesagt habe, dann sind sie erstaunt gewesen, weil die meisten erstaunt gewesen sind, dass ich das mache. Aber sehr, sehr wohlwollend. Also, ich habe da grosses. Und mit Neid bin ich weniger konfrontiert, weil das Gärtchen so klein ist, wo ich beachere. Also, weil ich halt sehr etwas Besonderes mache. Und das schützt mich vor so Angriffen, die extrem frustrierend sein können.
Und Kritik? Also, gibt's irgendwelche Kreise, die grundsätzlich einfach finden, das ist des Teufels?
Das Spannende ist, dass so quasi Leute, die Probleme haben mit der Sexualität und dass das Thema soll sein, das gibt's weniger, als ich befürchtet habe. Was bei mir zum Teil schwierig ist, dass die Leute das Gefühl haben, dann sehr nahe auf Person spielen. Das Gefühl haben, sie kennen mich als Person. Dabei bin ich gerade als Person sehr wenig präsent. Dass ich etwas mache wie das heute, ist eigentlich eine grosse Ausnahme. Aber es gibt tausende von Leuten draussen, die überzeugt sind, dass ich ganz eine dumme Chese bin. Wo ich mich halt dann frage, warum. Aber, also ich habe auch schon Leute verärgert, aber dann kann ich mich meistens noch daran erinnern.
Sie sagen, Liebe allein reicht nicht für eine glückliche Beziehung. Was sieht das auf eigener Erfahrung?
Ja, das ist eine der grossen Lektionen in meinem Leben. Ich bin ja geschieden, das wissen viele Leute nicht. Und das ist so genau der Effekt. Also mein Ex-Mann und ich, wir haben uns sehr geliebt und wahrscheinlich lieben wir uns immer noch auf einer gewissen Ebene. Aber wir sind so weit auseinander gewesen mit unseren Vorstellungen, wie dann effektiv der Alltag soll aussehen, dass wir da gekämpft und gekämpft und gekämpft haben und dann irgendwann nicht mehr wollen kämpfen und quasi die Notbremse gezogen haben.
Das heisst, wenn Sie eins von Ihren Büchern zu einem früheren Zeitpunkt gelesen hätten, ich weiss auch nicht, eben, was Paare stark macht, haben Sie das Gefühl, dass so Ratgeber eine verkesselte Beziehung überhaupt kitten können? Oder ist es einfach manchmal prophylaktisch, wäre es gut, wenn man das Buch gelesen hätte zur richtigen Zeit?
Nein, ich bin sehr überzeugt, dass so Ratgeber etwas bewirken können, weil sonst würde ich es nicht machen. Das fände ich unehrlich und das passt nicht zu mir, ein Produkt zu machen, das ich nicht daran glaube. Ich glaube aber auch sehr daran, dass dem Produkt Grenzen gesetzt sind. Genau wie ein E-Mail an mich nicht eine verkorkste Sexualität magisch kann lösen kann. Auch ein Buch, wenn es 200 Seiten dick ist, hilft nicht weiter. Aber es kann ein wichtiger Schritt sein, es kann Input geben. Also ich glaube sehr an das und wir haben dort auch viel gelernt unterwegs. Und dann schlussendlich ja, ist es dann halt einfach ein Entscheid gewesen, wir wollen in eine andere Richtung gehen.
Gescheidene Ehen, ich weiss nicht, funktioniert das Mikrofon oder? Habe ich ein Problem? Ja. Wechseln? Gut. Gang auf das hier. Ah, super. Wir hören es immer noch. Sehr freimütige Autobiografie, Roger Schawinski. Also wir haben jetzt gerade von der Garlin Fuchs gehört, gescheiden. Da kommen drei Ehen vor in einem Buch. Und dann etwas vom Eindrücklichsten und Berührendsten, die Schilderung von der Liebe zu der Claire. Die Frau, die sie nicht geheiratet haben und trotzdem von Anfang an bis zum Ende ein ganz besonderer Zauber drin war. Wirklich bis zum Ende. Wie haben Sie sich eigentlich kennengelernt, die Claire?
Wir haben uns eigentlich immer gekannt, weil wir kommen aus einem ähnlichen Milieu. Und das ist wirklich eine sehr, also fast eine lebenslange Geschichte, also so lange, wie sie gelebt hat, mit verschiedenen Phasen, mit verschiedenen Kapiteln. Und am Schluss dann, wo wir uns wirklich wieder getroffen haben, beide haben Ehen hinter sich gehabt, die gescheitert sind, beide haben Kinder gehabt, und gedacht, jetzt wissen wir, wie es geht. Jetzt wissen wir, wie man Partner nicht verletzt. Wir haben alle die schlimmen Sachen gesagt oder gesagt bekommen von anderen Leuten. Die Verletzungen sind nicht bei uns. Jetzt können wir es endlich machen. Und jetzt werden wir glücklich bleiben bis zum Ende von allen Tagen. Und dann ist sie innerhalb, also wir sind dann zwei Jahre noch zusammen gewesen. Und dann ist sie innerhalb von zwei Monaten an einem Lebenkrebs gestorben. Eine blühende Frau von 43 Jahren. Und ich hatte dann das Gefühl, ich will das nicht im Detail erzählen, weil es ist sehr schwierig war. Es war das schwierigste Kapitel für mich zu schreiben. Ich habe 20 Jahre, es ist vor 20 Jahren passiert, habe ich das nicht können öffentlich machen. Aber ich hatte dann das Gefühl, mein Leben ist zu Ende. Fertig. Ich werde nie mehr eine Frau finden, die ich lieben kann. Mein Herz ist zu, etc. Und dann habe ich nach einer gewissen Zeit, es hat ein Jahr gebraucht, also mit dem Trauerjahr ist wirklich, wo man schon seit der Bibel kennt, ist wirklich eine sehr sinnvolle Einrichtung, habe ich dann wieder eine Frau kennengelernt, Gabriella. Und das Leben ist weitergegangen, eine grosse Liebe, eine Tochter. Und seitdem hat sich alles wieder in eine wunderbare Art und Weise entwickelt. Aber es ist halt ein integraler, ein wichtiger, offenbar notwendiger Teil von meinem Leben.
Was nehmen Sie mit denn? Oder was geben Sie jemandem mit, der in einer gleichen Phase ist, wo in die Trauer reinstürzt und dann irgendwie versucht, wieder den Weg rauszufinden?
Ja, am Anfang sieht es also wirklich hoffnungslos aus, absolut. Ich bin wochenlang bin ich nicht aus dem Haus gegangen, kann nicht keine Konversationen führen, kann nur klassische Musik hören, etc. Und mit der Zeit hat sich dann etwas ergeben. Und da muss man sagen, eben Zeit heilt Wunden, ist auch so einer von diesen alten Sprüchen, die eben wahr ist. Und dann, wenn man sich wieder auftun kann, dann können Sachen passieren. Und gerade auch in Sachen Beziehung und Sexualität, man kann irgendwie in gewissen Phasen einfach nicht seine Ampeln auf grün stellen. Man ist dann einfach zu. Aber nach einer gewissen Zeit wird es orange und irgendwann wird es grün. Und dann steht plötzlich irgendwo eine wunderbare Frau vor einem. Und dann weiss man innerhalb von einer Zehntelsekunde, das ist sie. Und die will ich. Und ich werde alles tun, dass ich sie bekomme.
Und das genau so ist mir passiert. Das sind so Momente, wo man vielleicht auch die grossen Fragen vom Leben stellt, oder? Glaubensfragen. Ich weiss nicht, religiöser Mensch sind Sie?
Nein,
sind Sie religiös? Oder an was glauben Sie, Garlin Fuchs?
Ich würde mich als spirituell und nicht religiös bezeichnen. Das ist so der heutige Trick, den man machen kann, wenn man es nicht genau
was heisst denn das?
Ich glaube zum Beispiel an Gott, an die Existenz von Gott oder einer göttlichen Entität. Ich glaube, dass die Entität ganz viel Gesichter hat und ganz viele Formen und dass sie, welche Form und welches Gesicht sie auch immer hat, dass sie gut ist.
Gut. Roger Schawinski, ich glaube, Sie würden auch sagen, als Spiel, eben, wir haben vorher etwas gehört, Sie ja. haben schon, sind in Kalifornien gewesen, ja. SLN-Institut, also sehr religiöse, spirituelle, New Age, Esoterik-Erfahrung. Warum das? Warum fasziniert Sie das?
ich bin dann irgendwie ist mal das Bedürfnis da gewesen, herauszufinden, ob es noch mehr gibt. Und ich habe dann solche Erfahrungen gemacht, dass das, was wir erleben, das, was wir machen, mit dem, was wir uns zudecken, nicht alles ist, dass es noch ganz andere Dimensionen gibt. Und ich war völlig überrascht, völlig verblüfft. Ich habe gesagt, jetzt spüre ich mich das erste Mal im Leben richtig und so. Und jetzt werde ich das behalten. Das ist aber ganz schwierig, das zu behalten. Wenn man zurückkommt und wieder im Alltag ist, dann wird man überschwemmt von all diesen Ereignissen. Aber das Wissen alleine, dass es eben mehr gibt als das, wo wir das Gefühl haben, wir leben jeden Tag und sehen jeden Tag, das ist gut. Und hier und da gehe ich auch dort wieder zurück. So vor anderthalb Jahren bin ich mit meiner Frau Gabriele, die das noch viel intensiver erlebt hat. Sie war in Indien, sie war bei einem Guru. Sie hat lang meditiert und intensiv gemacht, dass wir dann das wieder versuchen zurückzuholen. Aber im Alltag, dann läutet das Telefon, dann ist E-Mail da, und dann kommt die Tochterin, die Spiritualität zu behalten, das ist etwas vom Schwierigsten.
Was haben Sie gemacht, also das prägendste Erlebnis, das Sie auf Ihrer Suche erlebt haben?
Ich habe einfach so Übungen gemacht, wo man in einen anderen Bewusstseinszustand kommt, ohne Drogen.
Also
ohne Substanzen, nein. Das kann man zum Teil nur mit Atemübungen machen, zum Teil mit Konzentration. Und das ist verblüffend. Dann sage ich, ja, das ist ja in mir drin. Ich muss ja keine Drogen nehmen, um das zu erreichen. Ich muss mich nur richtig einstellen. Und ich bin auch dann ein paar Mal im fernen Osten gewesen. Ich bin in Bhutan gewesen, in Nepal, in Burma und habe dort die östliche Spiritualität vor Ort erlebt und mitbekommen, was eigentlich noch rum wäre, was uns eigentlich gut tun würde, wenn wir uns mehr um das kümmern würden. Aber wie gesagt, und ich werde jetzt vielleicht nach dem Gespräch gerade wieder heimgehen, und wenn meine Frau da zuhört, wird sie sagen, jawohl, jetzt müssen wir wieder an dem ein bisschen arbeiten.
Gut. Gabriela hat es gehört. Noch eine Frage, die von Annelise Rickli kommt, im Publikum da aus Biel. Sie fragt, haben Sie und Roger Köppel die Sendung Schawinski vorher inszeniert? Das lässt mein Partner Sie fragen.
Überhaupt nicht. Wir machen das ja jede Woche bei Radio 1. Und das ist jedes Mal ein Kampf ums Überleben, um das Rhetorische, ums Argumentative, ums wissensmäßige Überleben. Wir tun die drei Themen auswählen. Letzte Woche habe ich es wieder am Fernsehen gemacht, mache das zweimal im Jahr. Und der Roger Köppel ist ein idealer Partner für mich, weil er immer die falsche Position hat und sich getraut, die zu sagen. Also was wünscht man sich mehr für einen Streit?
Aber sie mögen sich schon hinter den Kulissen, oder? Also man hat damals das Gefühl, es ist ein bisschen Show und Klamau dabei.
Nein, vor dem Mikrofon und vor der Kamera, da geht es also wirklich zu. Also dann zieht man die Händchen ab. Und wenn wir uns treffen, ich habe ihn gestern Abend jetzt gerade bei einem Abendessen getroffen, auch noch, dann können wir miteinander ganz normal reden, ist klar. Aber wenn wir wissen, wenn es um die heissen Themen geht, muss man jetzt gar nicht ansprechen, Putin, Masseneinwanderung etc., da liegen wir völlig auseinander und es ist keine Show, es ist nichts vorbereitet, es ist wirklich absolut echt. Und gerade nach der letzten Sendung, die ich hatte, Schawinski, hat es einen Eklat gegeben, dass er am Schluss total sauer das Studio verlassen hat und so. Und ich habe gedacht, jetzt muss ich sich abregen. Also gestern Abend war es wieder ganz friedlich.
Das war auch eine der Fragen, was passiert, wenn es irgendwie, wenn es touched hat. Eine Frage aus dem Publikum, was Sie jetzt voneinander mitnehmen nach dieser Sendung. Caroline Fuchs, wie haben Sie, was für Roger Schawinski haben Sie kennengelernt heute?
Also vorausschicken muss ich, dass mir gesagt haben, ja, du bist so mutig, du gehst mit dem Roger Schawinski in die Sendung. Warum? Ich habe immer grosse Augen gemacht oder kleine Augen. Ich dachte, warum Mut? Ich habe mich total auf die Begegnung gefreut. Und was ich sehr schön finde, irgendwie, ich geniesse sehr, neben einem Menschen zu sitzen, der viel erlebt hat im Leben und wo gelernt hat, ich glaube auch auf harte Lektionen oder durch harte Lektionen gelernt hat, weiss, dass das Leben aus Höchst und Tiefst entsteht. Und das, ich schreibe mir auch die Finger rund vom Montag bis Samstag, um meinen Lesern das mitzugeben, dass es eben nicht immer nur schön ist und so. Und wenn jemand das aus dem Leben kann erzählen kann, dann ich habe grossen Respekt vor dem.
Vielleicht könntet ihr ja mal den Job tauschen miteinander. Das ist ganz spannend, oder? Das ist ja witzig als Berater, als Sexberater, oder? Die Erfahrungen sind sicher auch da.
Nein, aber ich muss sagen, ich kenne ja eben die Vorgängerinnen von der Frau Fuchs. Ich habe Martha kennt, die ja das Genre in die Schweiz gebracht hat, eben Ruth Westheimer, Eliane Schweizer. Und ich treffe sie jetzt zum ersten Mal und ich bin sehr beeindruckt, was für eine aufgestellte, offene, gescheite Person sie sind, mit einem wunderbaren Smile, den man am Radio sicher hört. Wie man hört. Ja, man hört das, wenn die Leute smilen, hört man es am Radio. Das ist das sogenannte Inner Smile, wo man eben in der Meditation oder in der Spiritualität, wenn man das Inner Smile hat, dann überträgt sich das. Sogar am Radio braucht es kein Bild dazu. Gratulation.
So, so fast am Schluss. Andere Namen sind im Alter locker, mehr gerne noch Gas, logischerweise. 68, Roger Schawinski, in ihrem Fall nach wie vor kein bisschen Ruhe, oder? Jetzt gerade der Jugendsender postet. Ja. Was kommt als nächstes?
Die Frage kann ich nie beantworten, weil ich nie weiss, was als nächstes kommt. Ich habe keinen Plan. Aber wenn ich etwas sehe, dann weiss ich eben innerhalb von einer zehnten Sekunde, das ist es, wo man mir angeboten hat, Chef werden von Sat 1. Ich habe nie daran gedacht, ich werde Chef von einem der grössten Fernsehsender in Europa, gehst nach Berlin, wirst Manager, nachdem 25 Jahre Unternehmer gewesen bist. Aber als ich das gehört habe, gesagt, das ist heiss, das wollte ich. Und ich musste dann lange darum kämpfen, bis es klappt. Das war sehr schwierig. Das habe ich auch ein bisschen beschrieben im Buch. Es war ein schwieriger Kampf. Und meine Frau hat dann gesagt, gell, du gehst nicht auf. Ich habe gesagt, nein, ich wollte jetzt das machen. Und die 4,5 Jahre in Berlin, die sind grossartig gewesen. Frühstück mit Angela Merkel, Apéro mit Schröder, die wunderbaren Schauspielerinnen, die wir getroffen haben. Ja, es war eine neue Bühne. Es ist noch etwas anderes als das, was wir hier in der Schweiz
das
haben.
Klar. Dann machen wir es einfacher. Kurzfristiger, wer ist der nächste Gast?
Morgen Abend machen wir ein bisschen Politik, der Rudolf Stramm. Das ist ein Linker, ehemaliger Preisüberwacher, ganz eine gescheite Person, wo aber im Prinzip ja hat insinuiert für die Masseneinwanderungsinitiative. Also das linke Ja ist ja interessant, jetzt wo die Diskussion kommt, wo niemand weiss, wo geht es durch, fühlt er sich gut dabei, hat das Gefühl, er hat vielleicht doch ein bisschen mehr als 0,3% der Leute können auf die andere Seite ziehen. Also ich glaube, das wird noch recht interessant.
Ja. Welche Frage wird beantwortet im Blick? Caroline Fuchs, wissen Sie schon?
Oh, ich weiss es nicht. Okay. Es ist geschrieben und vorbereitet, wird jetzt von meinen lieben Kollegen auf der Redaktion gelayoutet, aber ich könnte echt nicht sagen, was man nachschaut.
Auf jeden Fall, man sieht sie morgen Morgen wieder in der Zeitung.
Und der Mail-Account ist offen.
Wie erreicht man sie?
Caroline@blick.ch.
Caroline@blick.ch. Alle Fragen, die wir jetzt haben, können beantworten in dieser Sendung. Wunderbar. Das war's. Merci vielmals fürs Zuhören und Ihnen allen einen ganz schönen Sonntag.
Grossartig war. Das war die Sendung persönlich. Zu Gast beim Christian Zeugin im Taburettli in Basel war Caroline Fuchs, Sexberaterin beim Blick, und der Roger Schawinski, Medienunternehmer. Technik Marco Gemperle und Thies Ganz.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.